Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Erklärung von US-Präsident Obama.
Tonight, I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended. Operation Iraqi Freedom is over.
Die Kampfhandlungen in Irak seien vorbei, aber von einem Sieg spricht Obama nicht. Was für ein Land lassen die Amerikaner zurück? Fragen an eine Journalistin, die seit Jahren in Irak lebt, um eins im Tagesgespräch. Außerdem das erste Halbjahr der SBB. Es nahmen noch mehr Menschen die Bahn, aber die Güterzüge fuhren weitere Verluste ein. Die Position der CVP. Offiziell sagen es nur wenige, aber einige christlich-demokratische Stimmen könnten an den SVP-Bundesratskandidaten gehen. Rendezvous. Am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst jetzt die Aktualität auf den Punkt gebracht, die Nachrichten mit Stefan Wüthrich.
In seiner Rede zum offiziellen Kriegsende in Irak hat US-Präsident Obama versöhnende Worte statt Kriegsrhetorik gewählt. Der Irakkrieg hat die Bevölkerung in den USA tief gespaltet. Obama versuchte, diese Gräben zuzuschützen. Die zentrale Botschaft in Obamas Rede war, es sei jetzt Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die USA müssten ihre Kraft für den eigenen Wiederaufbau nach der Wirtschaftskrise bündeln und sich militärisch auf den Einsatz in Afghanistan konzentrieren. Der siebenjährige Krieg in Irak forderte das Leben von 4.400 US-Soldaten und 100.000 Irakern. Er kostete $1 Billion. Illegale Prostituierte aus Osteuropa dürfen nicht mit einer Einreisesperre belegt werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Beschwerde von zwei Frauen aus Bulgarien und Rumänien gutgeheißen. Die beiden Prostituierten waren 2008 verhaftet worden, weil sie keine Aufenthaltsbewilligung besaßen. Das Bundesamt für Migration verhängte darauf eine zweijährige Einreisesperre. Diese Sperre sei nun aber nicht mehr haltbar, befand das Bundesverwaltungsgericht. Denn 2009 wurde die Personenfreizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien ausgeweitet. Nun dürften Einreisesperren nur noch ausgesprochen werden, wenn die Sicherheit der Gesellschaft schwer gefährdet sei. Und das sei bei der Prostitution nicht der Fall. Die SBB hat ihren Gewinn im ersten halben Jahr um ein Viertel gesteigert, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im letzten Jahr. Sie verdiente 166 Millionen Franken. Ein Grund für den höheren Gewinn ist der Vulkanausbruch auf Island. Viele Leute, die wegen der Aschewolke nicht fliegen konnten, stiegen auf die Bahn um. Schlecht läuft das Geschäft weiterhin bei der SBB Cargo. Sie schreibt fast 50 Millionen Verlust, das ist doppelt so viel wie im letzten Jahr. Erhöht hat sich nach eigenen Angaben auch die Verschuldung des Konzerns. Die Gründe: der Kauf von neuem Rollmaterial und die Sanierung der hochverschuldeten Pensionskasse. Der Zins, nach dem sich die Wohnungsmieten in der Schweiz richten, der sogenannte Referenzzinssatz, bleibt unverändert, und zwar bei 3%. Dies teilt das Bundesamt für Wohnungswesen mit. Der Referenzzinssatz wird aus den Zinsen berechnet, welche die Hausbesitzer für ihre Hypotheken zahlen müssen. Diese Zinsen haben sich im letzten Quartal kaum verändert, weshalb der Referenzzinssatz gleich bleibt. In Ausnahmefällen will Russland wieder Getreide ins Ausland liefern. Das Exportverbot, das nach der großen Dürre und den verheerenden Waldbränden verhängt worden war, wurde von der Regierung aufgeweicht. Als Ausnahmen gelten humanitäre Hilfe und Geschäfte, die von der Regierung vereinbart werden. Russland rechnet damit, in diesem Jahr nur etwa 60 von den üblichen 100 Millionen Tonnen Getreide geerntet werden können. Die pakistanische Luftwaffe hat bei einem Angriff auf mutmaßliche Aufständische mindestens 55 Menschen getötet. Der Einsatz wurde im Nordwesten Pakistans an der Grenze zu Afghanistan geflogen. Unter den Toten sind laut den lokalen Behörden auch mehrere Zivilisten. Die pakistanische Armee teilte mit, Ziel sei gewesen, bevorstehende Selbstmordattentate zu verhindern sowie Einrichtungen der Aufständischen zu zerstören. Auf dem Mont Crozin im Berner Jura haben 8 neue Windturbinen ihren Betrieb aufgenommen. Mit diesem Ausbau vervierfacht das größte Windkraftwerk der Schweiz seine Produktion, wie die Betreiberin BKW mitteilt. Durch die Erweiterung steigt die jährliche Produktion des Windparks bei Saint-Imier von 10 auf 40 Millionen Kilowattstunden, was etwa dem Bedarf einer Kleinstadt entspricht. An der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika hatten sie ihren lauten Auftritt, die Plastiktrompeten Vuvuzelas. Doch jetzt verbietet sie der Europäische Fußballverband UEFA für alle internationalen Fußballspiele in Europa. Der Lärm der Trompeten würde die Atmosphäre der Spiele zu sehr verändern, begründet die UEFA ihren Entscheid. Das Verbot gilt für die Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2012 sowie für alle Champions League und Europa League Spiele.
12.36 Uhr. Das offizielle Kriegsende in Irak kommt hier im Rendezvous gleich ausführlicher zur Sprache. Was Obama sagte, was er damit meinte und um eins im Tagesgespräch die Frage, wie weiter in Irak, an die Journalistin Birgit Svensson. Andere Themen bis um eins. Gedankenspiele bei CVP-Politikern. Warum nicht den SVP-Bundesratskandidaten wählen? Gerichtsurteil mit Folgen. Prostituierte und Zuhälter aus Osteuropa kann die Schweiz kaum mehr an der Einreise hindern. Rationierung in der Medizin. Zürich macht jetzt brisante Rechnungen über Kosten und Nutzen von Medikamenten. Und medizinische Sparmaßnahme der anderen Art. Im Kanton Solothurn soll das Volk eine Spitalschließung absegnen. Im Gegenzug würden die Steuern sinken. Das die Themen nach Verkehrsmeldungen, Wetterbericht und den Wirtschaftszahlen.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.278 Punkten plus 1,6%. Der Euro wird zu einem Franken 29,88 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 01,46. Das Wetter. In der ganzen Schweiz ist es sonnig, die Temperatur liegt im Norden mit Bise bei rund 20 Grad, im Süden bei 23 Grad. Morgen Donnerstag und auch am Freitag bleibt es trotz einiger Wolken sonnig. Im Norden liegt am Morgen jeweils lokal Nebel und im Süden sind am Freitag lokal ein paar Regentropfen möglich. Die Temperaturen erreichen im Norden 21 und im Süden 24 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Aargau, die A1 bleibt zwischen Oftringen und Aarau West voraussichtlich bis 14 Uhr gesperrt. Reisenden von Bern nach Zürich wird empfohlen, via A2 Belchentunnel Verzweigung Augst und A3 Bötzberg zu fahren. Es muss daher mindestens 15 Minuten mehr Reisezeit eingeplant werden. Dann in der Region Zürich stockender Verkehr auf der A1 Richtung Zürich zwischen Winterthur, Ohringen und Wülflingen.
Zu bester Sendezeit hat gestern Abend US-Präsident Barack Obama aus seinem Büro, dem Oval Office, via Fernsehen das Ende des amerikanischen Kampfeinsatzes im Irak verkündet. Es war keine Triumphrede, eher eine Bilanz der hohen Kriegskosten, eine ziemlich bittere Bilanz dazu. Jetzt solle das irakische Volk die Hauptverantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen, sagte der Präsident. Das Geld für die Irak-Mission will Obama künftig an anderen Orten einsetzen. Zu Hause für den Kampf gegen die Wirtschaftskrise und in Afghanistan für die Offensive gegen die Taliban. USA-Korrespondent Max Ackermann.
Als Präsidentschaftskandidat hatte Barack Obama versprochen, die amerikanischen Truppen aus dem Irak abzuziehen. Gestern löste Präsident Obama das Versprechen ein, jedenfalls teilweise.
Tonight, I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended.
Der Kampfauftrag der amerikanischen Truppen im Irak ist zu Ende. Das Engagement der USA im Irak allerdings geht weiter, wohl noch viele Jahre lang. Auch 50.000 US-Soldaten bleiben bis Ende nächsten Jahres im Irak, vor allem zur Ausbildung der einheimischen Sicherheitskräfte. Schon jetzt aber müsse das irakische Volk die Hauptverantwortung für die Sicherheit des Landes übernehmen, betonte Obama.
Operation Iraqi Freedom is over. And the Iraqi people now have lead responsibility for the security of their country.
In den USA hat eine große Mehrheit der Bevölkerung schon lange auf diesen Satz gewartet. 7 Jahre Krieg, über 4.400 tote US-Soldaten und über 30.000 Verletzte und mindestens $1 Billion direkte Kriegskosten. Das hatte man sich alles ganz anders vorgestellt, zumal niemand mehr behauptet, die Mission sei erfüllt. Der Irak ist weit weg von Frieden und Demokratie und nach dem Abzug der US-Truppen droht die Lage im Land noch explosiver zu werden. Das weiß auch Präsident Obama.
Of course, violence will not end with our combat mission. Extremists will continue to set off bombs.
Extremisten würden weiter Bomben zünden, Zivilisten angreifen und die verschiedenen Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufhetzen. Aber schlussendlich würden die Terroristen scheitern.
These terrorists will fail to achieve their goals.
Darauf hofft der Präsident auch in Afghanistan, wo er zusätzliche Truppen hinbeordert hat. Zum Teil Truppen, die durch den Abzug aus dem Irak erst frei geworden sind. Jetzt könne man dort in die Offensive gehen und Al-Qaida sprengen, zerstören und besiegen.
We will disrupt, dismantle and defeat Al-Qaida. And because of our drawdown in Iraq, we are now able to apply the resources necessary to go on offense.
Erfolg in Afghanistan oder mindestens etwas, das als Erfolg verkauft werden kann, ist für Präsident Obama extrem wichtig. Der Irakkrieg war der Krieg seines Vorgängers. Und dass Barack Obama immer gegen diesen Krieg war, hat vor 2 Jahren mit zu seinem Wahlerfolg beigetragen. Den Krieg in Afghanistan aber hat der Präsident spätestens mit der Truppenaufstockung zu seinem Krieg gemacht. Und der Verlauf wird ganz gewiss die nächsten Präsidentschaftswahlen mitbestimmen.
Max Ackermann, wie geht es jetzt weiter in Irak ohne die USA? Diese Frage ist auch Stoff fürs Tagesgespräch hier auf DRS1 und DRS4 News in 20 Minuten. Die SVP hat gestern die Katze aus dem Sack gelassen. Sie schickt Jean-François Rim als Kampfkandidaten in die Bundesratswahl. Jetzt schielen alle auf die CVP. Sie könnte der SVP zu ihrem zweiten Bundesratssitz verhelfen. Übermorgen will die CVP entscheiden, wie sie sich bei der Wahl verhalten will. Eine Minderheit denkt dabei tatsächlich darüber nach, SVP-Mann Rim zu unterstützen. Aus dem Bundeshaus berichtet Pascal Krauthammer.
Bundesrats- und Kampfkandidat Jean-François Rim, dieser gemäßigte SVP-Nationalrat aus Freiburg, hat in der CVP einen guten Ruf. Der Zuger CVP-Nationalrat Gerhard Pfister sagt:
Herr Rim ist ein Politiker, der wählbar ist für gewisse Teile in der CVP-Fraktion. Wenn die SVP eine wählbare Figur bringt, dann ist es Herr Rim.
CVP-Vize-Fraktionschef Bruno Frick geht noch einen Schritt weiter. Für ihn ist ganz klar, am 22. September müsste die CVP, wenn es um die Ersatzwahl von Hans-Rudolf Merz geht, nicht die FDP, sondern die SVP unterstützen.
Wenn die CVP innerhalb der nächsten 5 oder 9 Jahre einen zweiten Bundesratssitz will, dann dürfen wir jetzt keinen Freisinnigen wählen. Die Arithmetik ist einfach. Wenn ein Freisinniger gewählt wird, dann bleibt er es sicher übers Jahr 2011 hinaus. Alles andere ist politische Träumerei.
Damit die CVP möglichst 2011 zu ihrem Bundesratssitz kommt, schwebt Frick eine Abmachung vor mit der SVP.
Dass bei einer Unterstützung ihres Kandidaten im September 2010 die SVP die CVP im nächsten Jahr unterstützt. Und das ist ein politischer Deal, über den wir mit der SVP reden müssen.
In der CVP-Fraktion könnte bis zu einem Dutzend diese Analyse teilen, sagt CVP-Nationalrat Norbert Hochreutner zu den Ideen Fricks.
Er ist nicht alleine, das ist in der Tat so. Ich habe das da und dort gehört. Und ich selber bin ja offen. Ich gebe einfach zu bedenken, dass man über 011 hinausdenken muss.
Würde die CVP am 22. September der SVP nämlich zu einem Bundesratssitz verhelfen, müsste die CVP 2011 bei den Gesamterneuerungswahlen den Sitz der in der Bevölkerung so beliebten Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf angreifen.
Wenn man es konkret anschaut, wäre ja das dann ein Deal, der auf den Sitz von Frau Widmer-Schlumpf zielt. Und dann wäre quasi die CVP diejenige, die darauf zielt, und ich frage mich, ob das sehr gescheit ist, wenn die CVP hier in vorderster Linie mitmacht.
Ein SVP-CVP-Deal könnte auch sonst bei der Wählerschaft schlecht ankommen. Kommunikationsberater Ivan Rickenbacher, der ehemalige CVP-Generalsekretär.
In der Zentralschweiz zum Beispiel, wo die SVP der Hauptherausforderer der CVP ist und ihr in den letzten Jahren in den Parlamenten von Schwyz, von Uri, von Nidwalden, Dutzende von Sitzen abgejagt hat, käme wahrscheinlich ein solches Zusammengehen nicht so gut an, denn der Hauptgegner ist nicht die FDP, sondern die SVP.
Aus diesen Gründen wird sich die CVP sehr gut überlegen, ob sie tatsächlich die SVP unterstützen will bei diesen Ersatzwahlen. Viele taktische Gründe sprechen heute klar dagegen. Die CVP-Exponenten, die sich für den SVP-Kampfkandidaten Jean-François Rime einsetzen, werden darum wohl in der klaren Minderheit bleiben.
Sie hören Rendezvous, es ist 12.45 Uhr. Prostituierte aus Bulgarien, Rumänien, Ungarn und anderen osteuropäischen Staaten sind sehr präsent in den Rotlichtquartieren der Schweiz. Häufig ist das Gewerbe mit Menschenhandel und anderen illegalen Machenschaften verknüpft. Unerwünschte Auswüchse, die Kantone und Bund bislang mit Einreisesperren für Prostituierte und Milieufiguren ein Stück weit kontrollieren konnten. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht das Verhängen solcher Einreisesperren also erschwert, wegen der Personenfreizügigkeit mit der EU. Elmar Plotzer.
Der Fall von zwei Frauen aus Bulgarien steht im Zentrum des Gerichtsurteils. Sie waren 2008 ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz und hatten offenbar als Prostituierte gearbeitet. Die Behörden des Kantons Schwyz verhängten deshalb eine zweijährige Einreisesperre gegen die beiden Frauen. Zum damaligen Zeitpunkt war das rechtens, sagt jetzt das Bundesverwaltungsgericht. Aber seit dem 1. Juni 2009 habe diese Maßnahme keine Gültigkeit mehr. Denn seit dann ist die erweiterte Personenfreizügigkeit mit Rumänien und Bulgarien in Kraft. Das Bundesverwaltungsgericht macht deutlich, mit der Personenfreizügigkeit ist es generell schwieriger geworden, Einreiseverbote gegen Personen aus der EU zu verhängen. Zuvor wurde die unbewilligte Prostitution als schädlich für die Gesellschaft und die innere Ordnung betrachtet. Deshalb waren Einreisesperren möglich. Heute aber sind Einreisesperren gegen EU-Ausländer nur noch möglich, wenn es konkrete Anzeichen gibt, dass von solchen Personen die Sicherheit in der Schweiz ernsthaft bedroht ist. Einreisesperren gegen Prostituierte sind also kaum noch möglich, was viele Kantone, die die negativen Begleiterscheinungen der Prostitution bekämpfen müssen, bedauern. Bettina Dangl, die Informationschefin des Migrationsamtes Zürich.
Die Kantone haben natürlich einen gesetzlichen Auftrag und aus unserer Sicht kann ein Einreiseverbot natürlich von Vorteil sein, diesen Auftrag zu erfüllen.
Das Urteil ist auch eine Niederlage für das Bundesamt für Migration, das auf Antrag der Kantonsbehörden die Einreiseverbote genehmigt hatte. Bundesamtssprecher Michael Glauser äußert sich zum vorliegenden Urteil noch zurückhaltend.
Wir haben dieses Urteil gestern erhalten und zur Kenntnis genommen. Dieses Urteil wird jetzt intern von den Juristen geprüft.
Denn das Urteil kann innerhalb 30 Tagen ans Bundesgericht weitergezogen werden. Viele Kantone haben sich aber bereits auf die neue Situation eingestellt. So hatte der Kanton Zürich in letzter Zeit nur noch sehr selten beantragt, EU-Bürgern die Einreise zu verweigern. Man sei sich bewusst, dass sich mit der Personenfreizügigkeit die Spielregeln verändert hätten. Übrigens, das Bundesverwaltungsgericht betont in seinem Urteil, es gäbe schon noch Fälle, in denen Einreiseverbote möglich seien. Zum Beispiel bei schweren Fällen von Schwarzarbeit. Also wenn zum Beispiel eine ausländische Bauekippe im grossen Stil in der Schweiz tätig ist, ohne sich an die festgelegten Mindestlöhne zu halten.
Des einen Leid ist des anderen Freud, weil im Frühling wegen der Aschewolke des isländischen Vulkans Flüge zu Tausenden ausfielen, hatten die Eisenbahnen in ganz Europa unverhofft einen Ansturm von Passagieren zu bewältigen. Davon hat auch die SBB profitiert, das zeigen jetzt ihre Zahlen im ersten Halbjahr. Allerdings, die Sorgenkinder der SBB bleiben die gleichen. Wirtschaftsredaktor Martin Stucki.
Mit solchen Zahlen würden sich andere Transportunternehmer wohl mehr als zufrieden geben. Gegen 5% mehr Umsatz im Halbjahr, ein Viertel mehr Gewinn, Wachstum bei der Zahl der Reisenden wie auch bei den transportierten Gütern. Aber zurücklehnen will sich Andreas Meyer, der Konzernchef der SBB, deswegen nicht.
Wir haben im letzten Jahr gut gearbeitet, operativ gut gearbeitet. Das Ergebnis ist dank Sondereffekten auch ansehnlich. Es ist ein gutes Ergebnis, aber die zunehmende Verschuldung gibt Anlass zur Sorge.
Tatsächlich wird die Schuldenlast des Bahnriesen immer drückender. Mittlerweile hat die SBB fast 18 Milliarden Franken Schulden. 8 Milliarden sind Kredite, deren Zinskosten ständig mehr von den Einnahmen der SBB wegfressen. Letztes Jahr stiegen diese verzinslichen Schulden um über 11%. Vor allem, weil das Unternehmen über 900 Millionen Franken an die Sanierung seiner Pensionskasse einschießen musste und sich das Geld dafür selber ausleihen musste. Geld, das jetzt fehlt, um die Investitionen zu finanzieren, die die SBB braucht, nicht nur um den immer anspruchsvolleren Betrieb aufrechtzuerhalten, sondern auch um ihn mit Blick auf die Zukunft ausbauen zu können.
Heute müssen wir sagen, das Gesamteisenbahnsystem in der Schweiz, Infrastruktur und die Verkehrsbetriebe, die darauf fahren, ist, wenn wir 10 Jahre vorausdenken, nicht nachhaltig finanziert.
Das laufende Geschäft verlief bei der SBB auch nicht in allen Bereichen zufriedenstellend. Bei der Anzahl Passagiere gab es erneut eine Steigerung um 3% in den letzten Monaten. Weiterhin tief in den roten Zahlen ist dagegen der Güterverkehr, auch wenn der Umsatz von SBB Cargo stark zunahm, weil das eben auch mehr Verschleiß am Rollmaterial bedeutete und zudem die Einnahmen aus Europa wegen des schwachen Euro zusammengeschmolzen sind. Und schließlich gab es auch wieder mehr Einnahmen aus den SBB Immobilien. Einerseits wurden weitere Liegenschaften verkauft, andererseits hat der Bahnkonzern mit seinen Rail Cities aber wahre Goldgruben.
Was darf das kosten, ein Menschenleben zu verlängern, um ein paar Wochen, um ein paar Monate? Solche Kosten-Nutzen-Rechnungen zu sehr teuren Medikamenten oder Behandlungen werden in der Schweiz noch kaum gemacht. Die Rationierung von Medizin, das war lange Zeit ein Tabu. Aber weil sich die Schere zwischen dem medizinisch Machbaren und dem noch Bezahlbaren immer weiter öffnet, nimmt der Druck zu, der Druck, die Kosteneffizienz von therapeutischen Massnahmen zu prüfen. Im Kanton Zürich werden jetzt solche Rechnungen angestellt. Barbara Wittmer.
Die britische Gesundheitsbehörde hat eifrig gerechnet, mit dem Resultat, dass sie das Krebsmedikament Avastin als zu teuer ablehnt für die Behandlung von fortgeschrittenem Darmkrebs. Auch in der Schweiz gibt es erste solche Kosten-Nutzen-Rechnungen. Das Pilotprojekt stammt aus dem Kanton Zürich. Die Gesundheitsdirektion setzte letztes Jahr ein sogenanntes Medical Board ein, erklärt Semia Ayubi von der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK.
Es geht darum, dass man therapeutische Massnahmen beurteilt nach Kosten und Nutzen und dann auch eine Empfehlung erhält vom Medical Board, ob eine Methode im Vergleich zu einer anderen einen wesentlich besseren Kosten-Nutzen-Vergleich standhält.
Das Zürcher Medical Board hat 2 Pilotstudien abgeliefert. Eine hat den Einsatz von Avastin bei fortgeschrittenem Darmkrebs untersucht, mit brisantem Ergebnis. Das Medical Board rät nämlich, das Krebsmedikament bei dieser Indikation nur sehr zurückhaltend einzusetzen. Gemessen an den 4,7 Monaten zusätzlicher Lebenszeit, die Avastin bringt, seien die Kosten von rund 4.000 Franken pro Monat eigentlich zu hoch. Herkömmliche Behandlungen seien viel billiger und zeitigten ähnliche Resultate. Margrit Kessler, Präsidentin der Schweizerischen Patientenorganisation, befürwortet solche Kosten-Nutzen-Vergleiche, auch wenn die Resultate ethisch heikel sind.
Das ist ganz wichtig, dass wir diese prüfen in einem Medical Board.
Denn längst nicht alles, was medizinisch machbar ist, sei auch sinnvoll, ist die Patientenvertreterin überzeugt. Es brauche eine offene Diskussion über solche Fragen, denn auch im Gesundheitsbereich sind die zur Verfügung stehenden Mittel beschränkt.
Wenn man sieht, dass im Endstadium eines Krebspatienten wirklich nur noch das Leiden verlängert wird, dann sollte man bitte aufhören mit diesen teuren Medikamenten.
Die Pilotstudie des Zürcher Medical Boards stellt bisherige Tabuthemen zur Diskussion. Beispielsweise nennt der Bericht Schwellenwerte. 50 bis 100.000 Franken pro gewonnenes Lebensjahr seien noch plausibel. Was mehr kostet, solle nur noch äußerst zurückhaltend verschrieben werden. Die Pharmabranche hat keine Freude an solchen Grenzwerten, denn sie sind schlecht für das Geschäft mit neuen teuren Medikamenten, die die Hersteller möglichst breit einsetzen wollen. Thomas Kurni von Interpharma lehnt Kosten-Nutzen-Rechnungen aber auch aus grundsätzlichen Überlegungen ab. Alte und Kranke würden dabei nämlich tiefer bewertet. Ihr gesellschaftlicher Nutzen gilt weniger als der von Jungen und Gesunden. Entsprechend schlecht schneiden sie bei solchen Studien ab. Mit dem Resultat, dass sich überlebenswichtige Therapien bei ihnen nicht mehr lohnten, warnt er.
Der Ansatz des Medical Board, wie im letzten Jahr an diesen zwei Pilotprojekten gemacht worden ist, ist Rationierung.
Margret Kessler von der Patientenorganisation winkt ab. Für sie geht es darum, die Gesundheitsleistungen möglichst gerecht zu verteilen und das Medical Board leiste mit seinen Kosten-Nutzen-Studien wichtige Entscheidgrundlagen.
Wir müssen diskutieren, was wir bezahlen können und wo wir unsere Ressourcen überhaupt noch einbringen wollen.
Die kantonalen Gesundheitsdirektoren wollen unterdessen vorwärts machen mit Wirtschaftlichkeitsüberlegungen. Sie wollen deshalb das Medical Board auf die eidgenössische Ebene hieven und die Trägerschaft verbreiten, sagt Semia Ayubi.
Insbesondere auf Bundesseite, aber auch von Seiten der Versicherer und der Leistungserbringer.
Sicher nicht mitmachen beim Medical Board will die Pharmaindustrie, sagt Thomas Kurni.
Es steht quer in der Landschaft unserer Schweizer Gesundheitspolitik.
Bereits zugesagt hat hingegen die Ärztevereinigung FMH. Ob das Bundesamt für Gesundheitswesen mitmacht, entscheidet sich erst im Herbst. Diese zentrale Behörde hat das letzte Wort, wenn es darum geht, ob die Krankenkassen ein Medikament oder eine Therapie bezahlen. Die Antwort des BAG wird deshalb mit Spannung erwartet.
Mit der Idee, ein Regionalspital zu schließen, hat sich schon manch ein Politiker in der Schweiz in die Nesseln gesetzt. Der Druck wird jetzt aber noch größer, solches zu tun. Ab 2012 werden die Spitäler nach einem neuen System finanziert und sie haben nur dann eine Überlebenschance, wenn sie konkurrenzfähig sind. Darum geht die Regierung des Kantons Solothurn jetzt einen außergewöhnlichen Weg. Sie verspricht eine Steuersenkung, wenn das Stimmvolk Ja sagt zur Schließung der Klinik Allerheiligenberg. Alex Moser berichtet.
Die Höhenklinik Allerheiligenberg liegt gar nicht so hoch, nämlich lediglich 880 Meter über Meer. Aber von der Klinik aus hat man eine fantastische Aussicht vom Jura her über das Mittelland bis zu den Alpen. Die Klinik am Waldrand gelegen sei ideal, sagen die Befürworter. Schließlich seien vor allem Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen im Allerheiligenberg und diese sensiblen Menschen sollte man nicht im Kantonsspital Olten behandeln, unten im Nebel. Der Solothurner Gesundheitsdirektor Peter Gomm sieht dies anders. Er will vor allem Kosten sparen und dafür kleine Standorte wie den Allerheiligenberg schließen.
Der Standort soll aufgegeben werden, weil in Olten bereits die Kapazitäten dafür geschaffen worden sind. Dies wird vor allem zu einer Steigerung der Qualität führen, aber auch für die Angehörigen werden die Auswirkungen positiv sein, weil die Patientinnen und Patienten so sehr gut und viel schneller erreicht werden können.
Im Kanton Solothurn soll es künftig nur noch zwei große Spitäler geben, das bestehende in Olten und ein neues in Solothurn. Den Stimmbürgern stellt der Gesundheitsdirektor ein Zückerchen in Aussicht. Ein Steuerprozent weniger müssten die Solothurnerinnen und Solothurner zahlen, wenn sie der Schließung zustimmen. Dieses eine Prozent zahlen die Solothurner seit 10 Jahren zusätzlich, seit sie das letzte Mal die Klinikschließung an der Urne abgeschmettert hatten. Als einzige Partei wehrt sich ausgerechnet die SVP gegen die Schließung der Klinik und, das ist untypisch für die Partei, auch gegen die damit verbundene Steuersenkung. SVP-Kantonsrat Albert Studer ist der Auffassung, die Schließung des Allerheiligenbergs kostet den Steuerzahler schließlich eben doch mehr.
Jetzt muss man eigentlich reagieren von Seite der Betreiber der Spitäler und sagen, okay, wir schauen uns die neue Situation an, machen vielleicht Solothurn ein bisschen kleiner oder verzichten gar darauf und sehen dies als Chance für diese zwei Kliniken hier in dieser Gegend, die man schon bezahlt hat und die eigentlich schon stehen.
Der Heggendorfer Gemeindepräsident Studer will also vor allem, dass die Kliniken Olten und Allerheiligenberg im östlichen Kantonsteil gestärkt werden. Er argumentiert also für seine Region. Und das ist typisch. Der Widerstand gegen Spitalschließungen kommt meist aus den betroffenen Regionen selbst. Vielleicht ist dies auch der Grund dafür, dass die kantonale SVP den Abstimmungskampf nicht mit dem üblichen Engagement führt. Auch innerhalb der Partei könnten einige Leute aus anderen Regionen mit der geplanten Schließung nämlich durchaus leben. Die große Frage ist also, kann der Widerstand aus der Region um den Allerheiligenberg das Stimmvolk im ganzen Kanton umstimmen? Gesundheitsdirektor Peter Gomm glaubt nicht daran. Die Abstimmung am 26. September sei reine Formsache. Aber so optimistisch waren auch schon seine Vorgänger vor den Abstimmungen über den Allerheiligenberg und irrten sich dabei.
Alex Moser hat berichtet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.